Pflege ist nicht das, was in den Nachrichten oft gebracht wird. Es sind nicht nur Überbelastungen, es ist nicht nur Überforderung. Pflege ist was ganz Tolles, das kann super viel Spaß machen und macht auch meistens viel Spaß. Und einfach zu zeigen, dass das kein Beruf ist, der abgewertet werden muss, sondern eher noch mehr in die Höhe gehoben werden muss, wie viele Facetten der eigentlich hat.
Gepflegtes Ahoi! Wir sind
Annika
und Theresa. In der heutigen Folge sprechen wir über unseren bisherigen Berufsweg.
Genau, und da fange ich jetzt gleich mal an. Also ich bin Annika, ich bin 27 Jahre alt, habe meine Ausbildung von 2011 bis 2014 im Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus absolviert, komme ursprünglich eigentlich aus Weißwasser und bin nur nach Cottbus gekommen, weil die Zugverbindung sehr gut war und ich zu dem Zeitpunkt noch kein Auto hatte. Das ist ein relativ großes Krankenhaus. Sie sind auch Lehrkrankenhaus der Charité. Vergleichbar ist es hier mit der Uniklinik in Dresden von der Bettenanzahl. Konnte also sehr viel sehen in meiner Ausbildung und viel lernen. Es war auch eine sehr strenge Ausbildung, wo ich jetzt im Nachhinein auch echt froh bin, dass es so ist, weil mir das in meinem jetzigen Berufsleben ganz viel bringt. Nachdem ich dann als Gesundheits- und Krankenpflegerin in Cottbus noch 2,5 Jahre in der Poolpflege gearbeitet habe und 1,5 Jahr auf einer neurologischen Frühreha, habe ich mich dazu entschieden, den Schritt nach Dresden zu wagen und mal in ein anderes Krankenhaus zu gucken. Ich wollte gerne mal wissen, wie es halt ist, in einem kleineren Krankenhaus zu arbeiten, ob mir das besser gefällt, ob mir das mehr taugt. Habe mich dann für das Diako hier in Dresden entschieden. Bin dort auf der Unfallchirurgie gelandet, weil ich auch mich selber, wenn man das so sagen kann, als chirurgische Pflegerin einschätze. Also mir macht Unfallchirurgie oder generell Chirurgie viel, viel mehr Spaß als die Internie. Ich gehe trotzdem gerne auch auf die Neurologie und Internie, aber wenn es chirurgisch ist, das fetzt irgendwie mehr. Das ist was zum Anfassen, das sehe ich und das ist einfach cool. Also war ich dann ungefähr 1,5 Jahre im Diako. Das war auch sehr schön dort. Dort habe ich einfach auch wieder mal dazugelernt, dass der Patient oder die Patientin nicht nur eine Nummer ist, die durchgezogen werden muss, sondern dass da auch immer ein Mensch dahinter steckt. Da hat mir das Diako sehr viel von meinem Menschsein, was ich irgendwie in so einem großen Krankenhaus doch ein bisschen verloren habe, wiedergegeben und was ich auch bis jetzt immer noch behalten habe. Ich bin dann 2019 an die Uniklinik in Dresden gewechselt, weil ich doch wieder als Poolschwester arbeiten wollte und in einem großen Haus habe ich mich einfach wohler gefühlt. Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man da quasi groß geworden ist, also von Azubi bis hin zur Fachkraft, dann ist man das gewöhnt und dann ist das das, wo man sich einfach heimelig fühlt. Und ich mag das total, auf ganz vielen verschiedenen Stationen und Fachgebieten zu gucken, viele neue Leute kennenzulernen und eigentlich jeden Tag irgendwas dazu zu lernen. Ja, und so habe ich an der Uniklinik als Poolpflegerin jetzt meine Heimat gefunden. Das macht mir super viel Spaß und ich kann mir nichts anderes vorstellen außer Pool.
Weißt du, dass mir Cottbus eher, ich wusste gar nicht, dass die so eine große Klinik haben. Für mich ist das total Provinz.
Das geht ganz viel so, wenn man so sagt, ja, wo hast du gelernt? Na, in Cottbus. Ach, ja. Naja, die haben ja nicht so viele Betten. Und wenn ich dann immer sage, naja, das nächste große Krankenhaus ist dann eigentlich Charité.
Ja.
Und dass halt von dort auch immer Ärzte halt kommen, das haben die nicht so auf dem Schirm, dass das so groß ist. Sag ich immer, googelt mal, dann seht ihr das.
Ja, wahrscheinlich, aber bei mir persönlich ist das halt auch so, weil ich so denke, meine Mama, die ist ja nur aus der Ecke Ruhland, Senftenberg, Lauchhammer und sie hat ja in Klettwitz gelernt und das ist alles so, das sind alles solche Nester und für mich war als Kind Südbrandenburg immer Provinz.
Die haben ja auch kein Netz dort. Also das ist ja gerne. Also gefühlt wird in den Cottbus nur Netz und alles drumherum. Ja, nee, das fällt nicht so auf, weil Cottbus ja als Stadt in Sachsen jetzt auch nicht so präsent ist. Ne?
Wahrscheinlich auch, ja.
Dass einfach sich nicht so zeigt und halt auch in dem Sinne ja keine Uniklinik ist. Wir sind halt ein Lehrkrankenhaus der Charité und
ja. Das
klingt anders, als wenn man sagt, es ist eine Uniklinik. Bei einer Uniklinik denkt jeder gleich an das große Ganze, an die riesige Anzahl von Betten, an die Forschung.
Ja. Hast du das in der Ausbildung auch so, also kam dir das so vor, dass ihr von der Charité ein Lehrkrankenhaus seid? Also hat man das irgendwie gemerkt, dass man...
Na, man hat es bei den ärztlichen Kollegen gemerkt. Da kamen viele aus Berlin oder viele haben in Berlin studiert, waren aber ursprünglich Cottbusser, sind dann zurückgekommen als Assistenzärzte, die dann so damit verbunden waren. Und ich glaube, dadurch, dass die Charité auch sehr weit vorangeschritten war, schon damals mit Digitalisierung und allem, hat natürlich Cottbus davon auch immer so einen Wisch noch mitgekriegt.
Die haben dann von eher von profitiert,
genau,
oder?
Dass die waren da halt gleich mit dabei. Ja. Und deswegen war für mich auch das Diako wie so ein Rückschritt nochmal gewesen, weil die noch so klein waren und da einfach noch nicht so weit. Und ist mir das unheimlich schwer gefallen, weil ein Schritt nach vorne ist leichter zu machen, gerade auch in der Digitalisierung oder in Abläufen, als ein Schritt zurück. Und das ist, war halt auch eine Sache, die mir im Diako einfach schwer gefallen ist. Entweder man passt sich dem an oder sagt, nee, ich muss aus dieser Struktur rausbrechen.
Ja, ja, genau. Das stimmt. Aber witzig, ich habe nämlich auch in der Ausbildung gedacht, oh ja, OP-Schwester werde ich. Ich will im OP-Saal stehen und oder Chirurgie. Mhm. Und ich muss auch sagen, in meiner Ausbildung, um da jetzt quasi mir überzuleiten.
Aber cool, ich wollte auch OP-Schwester werden. Ich hatte letztens mein Abschlussjahrgangsheft in der Hand. Mhm. Und da stand halt, ja, wo siehst du dich in 5 Jahren? Da habe ich reingeschrieben, als OP-Schwester in Dresden.
Und vor allem, ich kann noch nicht mal sagen, warum, weil ich war nie in der Ausbildung im OP-Saal. Aber ich glaube, ich war so fasziniert wahrscheinlich von so einer Einheit oder so. Ja, also ich bin Theresa, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe von 2008 bis 2011 in einer Uniklinik gelernt, genauer gesagt in Dresden. ja, also den Vorteil fand ich auf jeden Fall zur Ausbildung, dass man dort alle Fachbereiche hat, also direkt vor Ort, weil es mir jetzt, also wenn ich jetzt mit Auszubildenden so vom Diako im Gespräch bin, die mir erzählen, wo die überall Einsätze haben. Also letztens hat, das ist jetzt eine Kollegin, die hat, glaube ich, letztes Jahr ausgelernt. Ja, die hat erzählt in Bad Liebenwerda, das ist ja in Brandenburg, also so eine Reha-Klinik, hat sie dort einen Einsatz gehabt. Das war so sozusagen entweder, ich glaube, Kreischer oder Bad Liebenwerda. Und weil in Bad Liebenwerda waren sozusagen Zimmer.
Aber seid ihr nicht in der Ausbildung, also die Reha-Klinik zum Beispiel, da sind wir auch nach Burg gefahren. Also die Reha hatten wir nicht in der Klinik, also der Reha-Einsatz musste auch einfach außerhalb.
Wir hatten keinen Reha-Einsatz. Also ich hatte quasi in meiner Ausbildung, habe ich sämtliche Einsätze, gut, ausgenommen jetzt ambulanter Pflegedienst und Pflegeheim, alle in der Uniklinik gehabt.
Also ich hatte gar keinen Reha-Einsatz.
Überhaupt
weil
nicht.
Das war bei uns halt auch geplant. Dass
so. Das war bei uns nicht vorgesehen und das ist interessant, dass das viele erzählen das ja, dass die auch in der Reha-Klinik eingesetzt waren. Und wenn ich das erzähle, nee, das hatte ich halt nicht. Mal davon abgesehen, ich hatte auch keine Zwischenprüfung.
Ja.
Also, mir ist das jetzt, seitdem ich, also ich bin jetzt im Diako in Dresden ja seit 6 Jahren. Und da ist mir das zum ersten Mal so gegangen, dass ich dachte, ach cool, man kann ja eine Ausbildung machen, indem man auf jeder Station mindestens einmal Praxisanleitung hat. Und eine Zwischenprüfung, was in der Uniklinik-Ausbildung nicht erfolgt ist. Also das war mit den Praxisanleitungen eher wirklich rar.
Es wird auch leger gehandhabt, wenn ich es halt mit Cottbus vergleiche. Die hatten auch nicht so viele Praxisanleiter, wir hatten die hauptamtlich. Ich weiß jetzt halt echt nicht, wie es jetzt aussieht. Und da warst du froh, wenn du im Praxiseinsatz eine Anleitung hattest und vor der Prüfung mal 2 oder so. Und da hatte man aber auch immer so ein bisschen Angst davor, weil die einen schon so immer die Anleitungen gestellt haben, als wäre es die Prüfung, dass du dann halt für den Moment vorbereitet bist. Und an der Klinik wird es jetzt gerade, die kommen öfter, habe ich das Gefühl, aber die sind leger. Also ich weiß immer nie, ob das so gut ist, wenn da nicht so viel Strenge dahinter ist. Und das ist halt das Schöne am Diako, du hast die da richtig an die Hand genommen.
Na, ich fand schon, oder ich finde es nach wie vor auch so, dass unsere Auszubildenden sehr behütet auch sind in der Ausbildung. Das wird sich ja jetzt zeigen nochmal mit der generalistischen Ausbildung, weil wir schon fest, also da kommen ja nur auch viele von extern. Und es ist gar nicht mehr so diese Einheit, ne, man hat jetzt also die Schüler, die gehören zu uns und man hat immer mal externe, auch Heilerziehungspflegerschülerinnen hatten wir ja auch schon zum Teil. Das ist dann natürlich von anderen Schulen, aber an sich war es ja irgendwie sehr, ja, gemeinschaftlich, hatte ich den Eindruck. Genau. Naja, auf jeden Fall habe ich 2011 im Frühjahr meine Ausbildung beendet und habe danach auf einer neurochirurgischen Station angefangen mit IMC. Bereich. Eigentlich wollte ich auch intensiv
Pflegerin
sein. Und war auch ganz, also das war wirklich richtig richtig schwer für mich, dass ich diese Stelle nicht bekommen habe und jemand anderes aus meiner Klasse. Also die haben das so irgendwie durchgetauscht. Also keiner ist auf seiner Prüfungsstation geblieben.
Aber das kann auch ein Vorteil sein. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein bin ich froh, nicht dort geblieben.
Ich bin genauso froh, weil ich hatte ja meine praktische Prüfung, habe ich ja auch auf einer chirurgischen Intensivstation gemacht und bin jetzt im Nachgang natürlich, es ist völlig okay. Also ich denke, dass das auch unter den Gegebenheiten, wie sich das jetzt so mit unserem Beruf entwickelt hat und mit den Personalstellen, auf jeden Fall die bessere Variante gewesen. Und die Neurochirurgie, da war ich auch, ich glaube, 9 Monate. Und habe dann einen Schwenk gemacht zum Hospiz, weil es ja nur wirklich fernab vom Klinikalltag ist. Und ich kann gar nicht mehr sagen, also irgendwie war das wieder so ein Gefühl, oh ja, das will ich mal kennenlernen. Und das ist mir ganz oft so in den ersten Berufsjahren so gegangen. Ich konnte nie erklären, warum, aber ich wollte das arbeiten, obwohl ich es nie irgendwie mal kennengelernt habe. Und es war auf jeden Fall so für den Pflegeberuf, jetzt im Nachgang habe ich gedacht, das Jahr, was ich im Hospiz gearbeitet habe, total, also schon alleine von diesen bedürfnisorientierten Pflegen und auch so mit ist ja schon eine Grenzsituation. Also ich finde jetzt Sterbende zu pflegen ist schon nochmal was anderes, als wenn man jetzt eben auf einer Traumatologie ein gebrochenes Bein.
Ja, da heilt es halt, ne? Da hast du so eine Zeitspanne, da kannst du sagen, es dauert ungefähr so und so lang. Und wenn jemand stirbt, das kann man nie sagen. Das kann Stunden dauern, das kann sich aber auch über Jahre noch hinziehen. Ne? Also
genau. Und ich finde schon, dass man damit viele Berührungsängste so abgebaut hat. Auf sämtlichen Ebenen eigentlich. Genau, und dann habe ich in Kreischer auf einer onkologischen Reha-Station gearbeitet. Das war so nicht dieses Frühreha-Konzept, sondern wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit den Phasen war. Also da gibt es ja so verschiedene Phasen. Und das war bei mir, wenn es das gibt, die D, also so eher Selbstständige, bis leichte Hilfestellungen Patientinnen. Also das war dann auch so, dass wir 60 Patientinnen hatten, die nach einer onkologischen Erkrankung dort zur Reha waren. Und was ich halt speziell interessant fand, war, dass wir die Knochenmarktransplantierten hatten. Also die dann zur Reha gekommen sind. Und das war auf jeden Fall aber auch eine Erfahrung, weil die meistens, also ich ist jetzt auch nur so ein Empfinden, doch überwiegend dann doch wieder in die Klinik mussten, weil sie eine Abwehrreaktion hatten. Dann doch auf das Transplantat, weil die überwiegend allogen transplantiert wurden, also eine Fremdspende sozusagen. Wir hatten auch zum Teil, also eigentlich war es sogar offen für sämtliche Transplantierte, also wir hatten auch manchmal Patienten, die mit einer neuen Niere gekommen sind, aber ja, an sich bin ich dort auch 2 Jahre geblieben. Genau, und dann bin ich durch Zufall auf die Palliativstation gekommen. In einem kleinen Krankenhaus.
Und da hätten wir uns fast getroffen.
Genau. Wir haben uns ja quasi. Das liegt ja daran, dass wir sozusagen. Also die Palli ist ja Ebene 2 und du bist Ebene 3. Und
man muss ja dazu sagen. Ich bin ja auch nie aus meiner Station rausgekommen.
Ging mir ja genauso. Und ich habe jetzt von der Traumatologie eher nicht so die Patienten übernommen wie von der Intensivstation oder von der Inneren.
Wir hatten da nicht so oft Palliative, das stimmt, aber...
Nee, also wir hatten es tatsächlich schon mal oder zweimal sogar, dass wir von der Trauma jemanden genommen haben.
Aber selten. Also ich hatte, glaube ich, einen in den anderen.
Super selten. Naja, das war auch manchmal eher dem geschuldet, dass die Ärzte, also das war vielleicht dann so, und das ist ja meistens mit den Pallis so, die haben eine onkologische Erkrankung nebenbei und sind vielleicht wegen einem Beinbruch da. Mhm. Oder ein SHT, ganz simpel. Und trotzdem sind sie manchmal zu uns auf die Palli gekommen, wo ich mir denke, das macht hier gar keinen Sinn, das ist was Traumatologisches.
Na, das ist ja dann dieser Palli-Stempel auch manchmal.
Genau.
Oder dieser generell dieser Stationsstempel. Ach, der war schon mal in der Internie auf der Nierenstation, hat jetzt aber eigentlich ein völlig anderes Problem, aber da war der jetzt schon 5 Mal, da schickt man den jetzt wieder hin. Also so hat man manchmal das Gefühl, danach wird geguckt. Ja, aber haben uns nie getroffen im Haus, tatsächlich. Nee. Nicht mal beim Umziehen oder sowas. Hast du dich oben
ich bin im Keller am Verlies.
Achso, ich habe mich oben im Dachgeschoss umgezogen. Nee. Gut, da konnten wir uns schließen.
Genau, aber so haben sich unsere Wege ja schon mal gekreuzt. Und jetzt ist es ja aktuell so, dass ich wie du eine Bademeisterschwester bin.
Ja, eine Bademeisterschwester im Swimmingpool.
Ich wechsle in den Pool, also ins Ausfallmanagement Personal, könnte man schon so sagen, oder? Genau.
Und du bist der Retter der Station.
Naja, das will ich jetzt nicht so sagen, aber ich denke mal fürs Studium, das mache ich ja ganz eigennützig, dass ich fürs Studium natürlich nochmal einen Blick weiten kann und einfach nochmal in Bereiche gucken kann, wie ist es denn dort pflegerisch, weil man muss schon sagen, also jetzt durch Covid, weil ich ja nur auf der Covid-Station auch gearbeitet habe, so wie du ja auch, dass ich da schon festgestellt habe, die Palli, das ist schon nochmal, also wenn man da nicht mal rauskommt oder einen Schritt raus macht, dann hat man schon einen sehr, na, ich will nicht gleich Scheunenklappen sagen, aber manchmal, weil es auf jeden Fall gut ist, einfach um zu erlernen, und ich denke, unseren Auszubildenden geht das ähnlich, bedürfnisorientiert zu pflegen und emanzipiert zu sein.
Das ist halt der große Vorteil am Pool. Du bist halt für das, was du machst, für die Pflege, die du tust, bist du eigenverantwortlich. Klar hast du einen Rahmen oder eine Struktur von der Station, ne? Aber im Endeffekt, das, was du tust, musst du für dich selber verantworten können und dann nachmittags in den Spiegel gucken und sagen, ich habe heute gute Pflege geleistet.
Genau. Und naja, auch vielleicht, und damit vielleicht noch die Frage um unsere kleine Vorstellungsfolge.
Ja.
Warum willst du denn einen Podcast machen, Annika?
Warum möchte ich einen Podcast machen? Weil ich gerne rede. Weil ich gerne mit dir rede. Ich glaube, es ist total wichtig, der Pflege eine Stimme zu geben. Und je mehr Leute der Pflege eine Stimme geben, umso mehr kann man irgendwann mal in der Politik was bewirken.
Mhm.
Und auch einfach zu zeigen, Pflege ist nicht das, was in den Nachrichten oft gebracht wird. Es sind nicht nur Überbelastungen, es ist nicht nur Überforderung. Pflege ist was ganz Tolles, das kann super viel Spaß machen und macht auch meistens viel Spaß. Und einfach zu zeigen, dass das kein Beruf ist, der abgewertet werden muss, sondern eher noch mehr in die Höhe gehoben werden muss, wie viele Facetten der eigentlich hat. Und deswegen finde ich es wichtig, dass ich dich gefunden habe als Partnerin, die das ähnlich sieht.
Ja.
Und dass wir darüber reden können und das einfach mehr publik zu machen.
Genau. Ja, ich wollte ja auch ursprünglich einen Palliativ-Podcast machen. Aber, und ich denke, das wird dir ja ähnlich gehen, und darüber werden wir sicherlich auch eine Folge machen, dass wir dadurch, dass wir zusammen dieses Studium machen, unser Blick sich nochmal ganz anders gestaltet auf den Patienten, auf Kolleginnen, auf andere Berufsfelder zum Beispiel, und dass ich gedacht habe, oh, so ein Palliativ-Podcast, so rein um Palliativthemen, das reizt mich gar nicht mehr, sondern ich will viel mehr Sachen nochmal beleuchten und recherchieren, weil ich glaube, das ist nämlich das Gute daran, wir wollen ja jetzt nicht nur irgendwas mitgeben, sondern indem wir uns ja natürlich für die Folgen vorbereiten, recherchieren wir ja nochmal und lernen da schon allein oder im Reden.
Genau.
Ergeben sich ja sowieso nochmal vielleicht auch wiederum neue Fragen.
Und neuen Input für euch und für uns.
Genau. Und deswegen wird es so sein, dass wir den Podcast auch ein bisschen natürlich unterteilen. Also wir werden natürlich ganz viel über Kommunikation sprechen. Kommunikationstheorien und Modelle, aber auch, wie es in unserem Studium, was wir dort für Impulse bekommen, sicherlich auch wissenschaftliche Aspekte. Ich finde zum Beispiel auch, wie wissenschaftliches Arbeiten allgemein funktioniert.
Auch und einfach gerade mal so für
die Pflege. Beleuchten. Genau.
Und dieses und auch einfach mal transparent zu machen, dass Evidence-Based Nursing nicht nur ein Begriff ist, sondern wirklich was Praxisnahes, was man in der Berufspraxis nutzen kann, wenn man weiß, wie.
Genau. Genau. Und dass uns beiden, oder also besonders für mich ja eben auch wichtig ist, wie das Image von unserem Beruf so nach außen getragen wird. Und dass wir ja nun gerade durch die Pandemie da besonders viel Gesprächsstoff sich nochmal aufgetan hat.
Ist mir mindestens genauso wichtig.
Aber nur maximal.
Ja, dann können wir jetzt eigentlich nur sagen, cool ist cool und bis bald.
Bis bald. Tschüss.